Zwischendurch fragt man sich in meinem Beruf schon, ob bei Gottesdiensten, auch bei speziellen Gottesdiensten, wenn zum Beispiel noch ein paar Jüngere dabei sind oder so, die denn was mitnehmen und ob sie das überhaupt tun. Und ich habe während meines Masterstudiums mit ein paar Kommilitonen gesprochen und einer, der eben auch gerade berufsbegleitend seinen Master macht und da als Hauptamtlicher unterwegs ist, der hat erzählt, dass in der letzten Gemeinde, in der er gewesen ist, ein Vater ihm erzählt hatte, ja, die Lieblingszeit von seinem Sohn im Gottesdienst wäre ja immer die Predigt gewesen. Der Sohn ist damals wohl so 8 oder 9 Jahre alt gewesen und er könnte das nicht abwarten und Woche um Woche würde er im Gottesdienst fragen, wann denn endlich die Predigt anfängt. Und mein Kommilitone war dann schon so ein bisschen stolz darauf, bis der Vater dann fortfuhr und gesagt hat, der Grund dafür ist, dass wir zum Gottesdienst immer unseren iPad mitbringen und das ist die einzige Zeit, die er unter der Woche damit spielen darf, die halt während der Predigt ist. Deshalb hat er sich so darauf gefreut. Also wenn ihr euer iPad dabei habt, jetzt ist Predigtzeit. Ja, viel Spaß damit. Das Thema für heute ist unwandelbarer Gott und das habe ich mir ausgesucht, unter anderem, weil ich glaube, das kein Geheimnis ist, wenn man behauptet oder wenn man sagt, dass wir in einer kontinuierlich im Wandeln begriffenen Welt und Gesellschaft einfach leben. Und das ist eine Realität, mit der wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist vielleicht durchaus, gibt es denn in unserem Leben eine Konstante, auf die man sich uneingeschränkt verlassen kann? Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, was ist diese Konstante und was könnte diese Konstante sein? Und wie gesagt, ich glaube, dass diese Frage eine sehr zentrale Frage ist und es ist auch nicht ganz schwer auszumachen, warum das so sein könnte. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, um das ein bisschen zu demonstrieren. Für diejenigen unter uns, die jünger sind als 40 Jahre, dieses antik anmutende Objekt nennt man Schreibmaschine. Das ist Typ Olympia, habe ich mitgebracht, weil das mal in Leer in Ostfriesland produziert worden ist. Da muss ich ein bisschen meine Heimat der letzten 13 Jahre auch durchscheinen lassen. Für circa 100 Jahre war die Schreibmaschine in der Geschäftswelt das wichtigste Werkzeug und ohne sie war an Effizienz nicht zu denken. Meine Mutter wollte von mir noch, dass ich in der 8. Klasse einen Schreibmaschinenkurs besuche und ich habe heute das Vierfingersuchsystem quasi perfektioniert. Das ist das, was davon übrig geblieben ist. Es gab dann in dieser Geschichte der Schreibmaschine eine Veränderung oder man könnte jetzt auch sagen, sozusagen ein Upgrade. Die elektrische Schreibmaschine, Basis ist dieselbe, musste man allerdings anstöpseln. Heutzutage findet man Schreibmaschinen jeglicher Couleur in Unternehmen nicht mehr, zu Hause höchstens noch auf dem Dachboden oder im Keller, weil etwas anderes erfunden worden ist, nämlich das hier. Der weltweit erste PC, Macintosh 128K mit einer gigantischen 7,8365 MHz CPU, allerdings komplett ohne Festplatte. Alles, was man dort anbringen konnte, war so eine Floppy-Disk, die allerdings weder floppy noch rund gewesen ist. Und man konnte Microsoft MS-DOS-basiertes Windows in sage und schreibe 10 Minuten booten. Ich habe das noch mitgekriegt. Was, wenn die damals gesagt hätten, super, wir haben die coolste Sache der Welt erfunden, jetzt können wir sagen, hören wir auf, belassen wir es dabei, haben sie natürlich nicht gemacht. Sie haben dann später im weiteren Prozess etwas namens Laptop geschaffen, also ein Ding, das portabel war, weil man es in eine Tasche packen konnte. Und man dachte, naja, flacher geht es jetzt nicht mehr, bis dann irgendwann das Tablet kam und 2015, ich habe das nachgeguckt, 2015 ist es so gewesen, dass der weltweite Verkauf von Tablets den kombinierten Verkauf von Laptops und Desktop-PCs überboten hat. Also 2015 sind erstmalig mehr Tablets verkauft worden weltweit als diese PCs und den Christian da hinten auf dem Tisch stehen hat. Damit hat es aber natürlich auch nicht aufgehört. Smartphone gibt es heute, weil wir brauchen kluge Telefone. Das ist der Grund, weil die Telefone damals eben dumm gewesen sind. Die sahen so aus, ein Wähltelefon. Wir hatten genau so eins zu Hause, das war allerdings grün. Das kennt ihr vielleicht auch noch. Und das war immer relativ anstrengend für die jungen Leute, die das nicht wussten. Ne? Wenn du eine Null gewählt hast, musst du erst einmal die ganze Scheibe zurückrasseln, bis du die nächste Ziffer wählen konntest. Und wenn du dann eine Telefonnummer hattest wie 998798, dann hat es relativ lang gedauert, bis man jemanden anrufen konnte. Später wurden Telefone smarter. Da gab es dann auch wieder einen Upgrade mit sozusagen Kurzwahl. Und heute ist Pulswahl alles ein Klick und man muss nicht mehr 10-mal das Rattern für eine Null anhören. Und es wurde immer besser. 2014 gab es das als Prototyp Google Glass. Das ist sozusagen niemals wirklich auf den Markt gekommen, weil man damals gesagt hat, datensicherheitstechnisch ist das ja ganz gefährlich. Ne? Das ist sozusagen so eine Brille. Und das hatte hier noch mal so einen kleinen, kleines Display, wo ich jetzt, wenn ich das getragen hätte, nebenher, während ich predige, mir hätte einen Film angucken können oder im Internet surfen oder so irgendwas. Das ist damals aber wegen Datenschutzgründen nicht auf den Markt gekommen. Inzwischen gibt es sowas wie Alexa und keiner hat ein Problem, sich mehr Mikrofone in alle seine Zimmer reinzustellen. Und deshalb habe ich jetzt gerade gelesen, am 10.03.2019 wird jetzt wahrscheinlich Google Glass tatsächlich doch noch irgendwann auf den Markt kommen, weil man jetzt sagt, ach, Datenschutz, scheißegal, können wir einfach mal so machen. Und das ist Veränderung und das ist nur in einem ganz abgespeckten technischen Bereich und das zieht sich sozusagen durch unser Leben hindurch. Und in so einer Welt leben wir und das ist eine großartige Zeit. Es gibt Innovation und Kreativität und das lieben wir auch, weil wir brauchen Veränderung und das tun wir doch alle. Das ist Quatsch. Wir lieben Veränderung nur so lange, bis jemand anders kommt und exakt das ändern will, was ich genauso behalten möchte. So lange mögen wir Veränderung. Meine Schwester, die hat mal aus dem Urlaub in Griechenland einen Hund mit nach Hause gebracht. Den haben sie jetzt inzwischen auch schon ein paar Jahre und ich höre dann am Telefon immer wieder mal solche Geschichten. Mama, ich will am Freitagabend feiern gehen, kannst du den Hund nehmen? Und meine Mutter sagt dann am Telefon immer, nee, kann ich nicht, habe ich keine Zeit. Und dann steht meine Schwester 10 Minuten später mit dem Hund vor der Tür und sagt, bitteschön, wir gehen jetzt feiern. Und was machst du dann, wenn so ein Hund dich sind treu doof anguck, du nimmst die Veränderung in deinen darauffolgenden Putzplan eben dankend mit auf. Das ist Veränderung. Manchmal suchen wir Veränderung und es gibt Typen, die sind da ein bisschen stärker dran und suchen das häufiger. Manchmal sucht Veränderung uns, aber eines ist sicher, alles um uns herum ändert sich. Müsst ihr euch nur zu Hause, wenn ihr das noch habt, eure analogen Fotoalben angucken. Mode ändert sich, Stile ändern sich. Die Musik, die ich liebe, die ist nicht mehr populär. Ich bin in den 80ern aufgewachsen und ich dachte, die Musik der 80er wird auch den Rest der Zeiten dominieren, weil es musikalisch einfach die größte Dekade der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Aber heute, wenn ich bei den Crossies oder damals noch in der Jungschar in Ostfriesland zu einem Spiel Hintergrundmusik laufen ließ, dann sagen die Kinder, mach das weg, wir wollen was Richtiges hören. Kultur verändert sich, Körper verändert sich, Länder verändern sich. Man schaut auf die Europakarte und auf einmal gehört die Krim zu Russland. Das passiert. Kinder verändern sich. Man gewöhnt sich an ein Entwicklungsstadium und denkt, jetzt weiß ich, wie ich mit denen umgehen muss und zack, steht jemand anderes vor dir und fängt an, durch die Wohnung zu laufen. Mannschaften erheben sich und fallen wieder. 2014 Deutschland glorreich Weltmeister geworden. 2018 müssen wir nicht drüber reden. Das einzige Team, auf das man sich verlassen kann, ist der 1. FC Köln. Die steigen auf und wieder ab. Das bleibt so. Das sind ein bisschen witzige Dinge. Aber es gibt andere Sachen, die sich verändern. Ein kleines Mädchen versteckt ihren Kopf immer unter dem Kissen, um ihre Eltern nicht streiten hören zu müssen. Und eines Abends hört das Streiten auf, weil die Eltern am nächsten Tag zu ihr kommen und sagen, dass Mama und Papa ab jetzt nicht mehr zusammen wohnen werden. Und sie fängt an, Veränderungen zu hassen. Und ein Mann hat einen Job, in dem er aufgeht. Der gibt ihm Identität. Leute schauen zu ihm auf, suchen seinen Rat. Und eines Tages ist er zu alt oder er hat einen Herzinfarkt und ist nicht mehr in der Lage, in ganzen Sätzen zu sprechen. Und niemand fragt ihn mehr um Rat. Auch er hasst Veränderung. Und was tut man dann? Wohin geht man und auf was zählst du? Und ich glaube wirklich, dass das, was die Bibel sagt, die einzige Hoffnung ist in einer von Veränderung infizierten Welt, wenn man das mal so sprechen darf. In Psalm 102 heißt es, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Gott ist derjenige, der sich nicht verändert durch die Zeiten hindurch. Und in Maleachi 3 heißt es in der Selbstaussage, ich der Herr, ich ändere mich nicht, ich wandle mich nicht. Und das ist eine der großen Wahrheiten, die man über unseren Gott sagen kann. Und das kann ein Fundament darstellen für ein Leben. Weil in einer Wegwerfgesellschaft wie die, in der wir leben, gilt das besonders. Und so eine große Wahrheit, so eine große biblische Wahrheit nennt man in der Theologie Doktrin oder Dogma, also der Versuch, die Wirklichkeit und Realität Gottes in Worte zu fassen. Und dementsprechend gibt es systematisch, theologisch eben auch dieses Dogma der Unwandelbarkeit Gottes. Das ist natürlich viel komplexer als so, wie ich das jetzt darstelle. Aber es gibt dieses Doktrin deshalb, weil mehr als ein Autor der Bibel an ganz unterschiedlicher Stelle eben diese Aussagen von Gott, dass er sich nicht ändert, dass er sich nicht wandelt, dass er derselbe bleibt, gestern, heute und in Ewigkeit, die zu reflektieren. Was heißt es, wenn Gott sich nicht ändert? Das heißt, seine Perfektion ist nicht zu verbessern. Wie könnte sich was verändern oder wie könnte sich jemand verändern, der alles weiß, der überall gegenwärtig ist und der allmächtig ist? Der kann sich nicht verändern. Und deshalb ist es wichtig für uns zu verstehen, was das mit der Unwandelbarkeit oder Unveränderlichkeit Gottes bedeutet. Das bedeutet zum Ersten, dass Gottes Charakter unwandelbar ist. Ich weiß nicht, was ihr so für Typen seid, ob ihr morgens mal mit dem falschen Fuß aufsteht oder ob man eher so ein Mensch ist, der mit chronisch schlechter Stimmung morgens aus dem Bett kommt. Gott hat solche Sachen nicht. An jedem einzelnen Tag, den es bis jetzt gegeben hat, so heißt es in einem Psalm, ewig will ich die Liebe besingen, die der Herr erwiesen hat. Auch den künftigen Generationen will ich verkünden, wie treu du bist. Ja, ich weiß, deine Gnade erweist du immer wieder neu. Deine Treue steht fest wie der Himmel. Gott hat es nie danach verlangt, Gnade in irgendeiner Form zurückzuhalten oder nicht freiwillig zu geben oder nicht in Fülle zu geben. Gott hat niemals versucht, irgendwann irgendjemandem irgendwas nachzutragen. Und wo man das am klarsten sehen kann und wo sich das tatsächlich am deutlichsten zeigt, ist eben in der Person Jesus, in der Art und Weise, wie er uns begegnet ist. Und im Hebräerbrief heißt es eben diesen bekannten Vers aus dem Kapitel 13, Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wenn ihr keinen Satz mitnehmt aus dieser Predigt heute, dann versucht zumindest den mitzunehmen. Gottes Charakter ist unwandelbar. Seine Liebe ist so stark wie immer. Seine Demut ist heute noch genauso groß wie damals, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Seine Empathie ist auch jetzt noch so zärtlich wie damals, als er einen Aussätzigen berührt hat. An jemanden, dem sich niemand niemals näher als 10 Meter genähert hätte. Und das ist genau der Ort und das ist genau der Punkt, an dem der unwandelbare Gott sich hineingibt in unser rapide sich änderndes Leben. Vielleicht geht euch das auch so, aber wenn man älter wird, meine Frau besteht zum Beispiel vehement darauf, dass ich 2 Monate älter bin als sie, ich sage dann immer weiser auch, aber wenn man älter wird, nimmt man Notiz, dass die Dinge, von denen man nicht möchte, dass sie sich ändern, dass die es dann tun. Und von denen man eigentlich wünschte, dass sie sich nicht ändern sollten, die tun es nicht. Mein Onkel hat zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, als wir uns noch zum 2. Weihnachtsfeiertag bei denen zum Essen, zum Familienessen getroffen haben, hat er mal gesagt, dass er dieses Jahr gleich 2 Nasenhaartrimmer geschenkt bekommen hatte. Als er 30 war, habe er keinen bekommen. Er wüsste auch gar nicht, was man ihm damit sagen will. Und manchmal ist es so mit diesen Dingen, ne? Es gibt Situationen, in denen ich das Bild, das andere von mir haben, ganz, ganz gern kontrollieren würde. und vielleicht auch ein bisschen manipulieren. Und in diesen und vielen anderen Momenten, in denen es in unserem Leben falsch läuft, setzt Gott sich zu uns, erzählt, dass er wie ein Vater ist, wie ein gütiger Vater mit seinen Kindern. Und wenn einer abhaut und richtig dumme Sachen anstellt, schlechte Entscheidungen trifft und wieder zurückkommt, dann ist er immer noch der Gott, der ihm voller Liebe entgegenrennt. Und vielleicht ist das das, was du heute hören musst, dass Gottes Charakter, seine Liebe, seine Barmherzigkeit sich nicht ändern. Und dass er in seiner Zeit jedes Versprechen, das er gemacht hat, erfüllen wird. Zu allem steht, was er gesagt hat. Gott kann, will und wird sich nicht ändern. Und auf das lohnt es sich zu bauen. Und es gibt noch ein zweites. Nicht nur Gottes Charakter ändert sich nicht, sondern auch Gottes Kraft ändert sich nicht. Für uns sind es gute Neuigkeiten, für uns Menschen, weil wir genau an uns selber merken, dass es bei uns das tut. In unserer Hybris ist es vielleicht manchmal so, dass wir denken, das wird sich nicht ändern, unsere Kraft, und die hat man immer genügend, aber das ist ein Trugschluss. Menschliche Schönheit verblasst, menschliche Stärke verebbt, Vitalität verschwindet, irgendwann erreichen wir den Zenit in allen Bereichen, in jeder Erfahrung, und dann beginnt das lange Abrutschen. Biologisch, was die Zellregeneration betrifft, übrigens mit 21 Jahren schon, also da ist Silas der Einzige, der da noch drunter ist. Und vielleicht hast du gerade mit was zu kämpfen und du fragst dich, ob Gott da überhaupt noch mitkommt oder ob er da überhaupt noch dran interessiert ist. Vielleicht hat er Großes in deinem Leben getan, früher, aber jetzt nicht. Vielleicht fühlt er sich ein bisschen schläfrig an oder sowas. Vielleicht verliert sein Arm ja ein bisschen an Kraft. Und in Psalm 145 heißt es, dein Reich ist ein ewiges Reich. Deine Herrschaft währt für immer. Also Unternehmen kommen und gehen, Länder erheben sich und verschwinden wieder, Zivilisationen dominieren die ganze bekannte Welt und sind inzwischen wieder ein Aschehaufen der Geschichte. So ist unser Gott nicht. Das ist seine Kraft, seine Stärke. Also kannst du dich fragen, wo hast du denn Angst? Wirklich fragen. Und wo brauchst du das Wissen, dass er mit dir ist und dass er sich mit seiner Stärke nicht ändern wird, auch wenn du merkst, dass deine vielleicht schwindet? Wo weißt du nicht weiter und brauchst Führung? Wo bist du mit Verzweiflung konfrontiert und brauchst Hoffnung? Und seine Kraft und seine Weisheit, die ist auch heute immer noch überwältigend, seine Kreativität noch immer erfrischend, sein Arm noch immer stark, sein Hören noch immer akkurat. Die Kraft seiner Auferstehung ist ungebrochen. Gott ist nicht langsamer geworden oder hat sich zurückgelehnt. Gott ist immer noch in seinen besten Jahren und das wird sich niemals ändern. Und das bringt uns zu einer Sache, die vielleicht auch ein bisschen ernüchternder ist, weil auch das ändert sich nicht. Gottes Feindschaft und Gottes Hass gegenüber Schuld und Sünde ändert sich nicht. Und das lässt mich manchmal auch ein bisschen schlucken, ehrlich gesagt, weil ich ja auch in einer sehr toleranten Gesellschaft aufgewachsen bin. Und manchmal ist es vielleicht so, dass Menschen hoffen, dass Gott über die Jahre ein bisschen milde geworden ist, dass er vielleicht das eine oder andere übersieht, über das er früher nicht hinweggesehen hat. Aber das stimmt genauso wenig. Kein Sünder hat Gott jemals mürbe gemacht. Und Gottes Feindschaft gegenüber Schuld, seine Weigerung, menschliche Gier und was sie mit den Armen macht, zu tolerieren, seine Weigerung über Ungerechtigkeit und was sie mit den Unterdrückten macht, einfach so stehen zu lassen, seine Weigerung, Rassismus und Stolz und Neid und Verurteilungen einfach als gegeben hinzunehmen und zu akzeptieren, das ändert sich nicht. Auch darin ändert sich Gott nicht. Gott hasst es mit anzusehen, wie Leben kaputt gehen, wie Familien zerstört werden und wie Herzen von Täuschungen Schaden nehmen. Und auch darin hat er sich nicht geändert. Nur weil wir heute in einem therapeutischen Zeitalter leben. Und unsere wachsende Unfähigkeit, Schuld ernst zu nehmen, hat Gottes Feindschaft gegenüber Schuld und ihren Konsequenzen nicht um einen Jota verringert. Aber auch das ist nur ein Teil davon, weil auch Gottes Vergebung sich nicht ändert. Und wenn wir gerade aus der Passionszeit kommen und dann vielleicht diesen Gedanken mit Komm zum Kreuz noch vor uns haben, und deshalb ist es heute auch gut, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes Abendmahl miteinander feiern, diese Einladung zur Vergebung Gottes steht noch immer. Und es war ein bisschen witzig, als ich die ganzen Sachen über diesen Technikkrams nachgelesen habe. Schreibmaschine. Wenn man damals einen Fehler gemacht hatte, was gab es für Möglichkeiten? Naja, gut, du nimmst das Blatt neu raus und schreibst es nochmal. Oder Korrekturband. Gab sogar Schreibmaschinen, elektrische Schreibmaschinen mit eingebauter Löschfunktion. Meine Mutter hatte so eine, das war immer cool. Da konnte man eine Zeile schreiben und dann konnte man ganz viel Backspace drücken und dann war alles wieder weg. Und dann hat sich die Mutter geärgert, wenn nach einer Woche das ganze Korrekturband quasi leer war. Aber das waren dann immer die Geschwister. Bei den elektrischen gab es das, selbstkorrigierende Schreibmaschinen. Wäre das nicht was? Selbstkorrigierende Menschen. Der sich selbstkorrigierende Ehemann. Oder der sich selbst korrigierende Chef, das wäre fantastisch, wenn es sowas gäbe. Dummerweise ist die Menschheit nicht sich selbst korrigierend. Sie zerstört sich selbst. Und deshalb hat Gott neben allem anderen, was er geschaffen hat, eben auch das erfunden und uns möglich gemacht. Und das heißt Vergebung. In Jesaja Kapitel 1 heißt, da sagt Gott zu den Menschen, komm, wir regeln das. Obwohl eure Schuld rot ist wie Scharlach, soll sie weiß werden wie Wolle oder wie Schnee. Und in diesem Kontext ist Ostern aus der Zeit, aus der wir gerade kommen, ist das Kreuz deshalb Gottes erstaunlichste Erfindung, weil es der ultimative und höchste Ausdruck von seiner unveränderlichen Feindschaft gegenüber Schuld auf der einen Seite ist und der Kraft seiner aufopferungsvollen Liebe und unwandelbaren Gnade auf der anderen Seite. Und diese beiden Dinge gehen im Kreuz zusammen. Und deshalb kann man ein bisschen sagen, das Kreuz ist eine Art göttliches Korrekturband für jeden von uns. Und das führt uns nicht generell, aber zumindest für diese Predigt zum letzten Punkt. Auch Gottes Auftrag und auch Gottes Mission für uns hat sich nicht geändert. Der Grund, warum wir überhaupt existieren, warum überhaupt irgendwas existiert und nicht nichts, warum es die Schöpfung überhaupt gibt, kann man theologisch eigentlich nicht anders oder kaum anders versuchen zu erklären, als dass man sagt, Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm hin. Und wie der Status aktuell oder wie der Status quo aktuell aussieht, das erleben wir leider. Und dass unsere menschliche Natur da einiges gehörig durcheinander gewirbelt hat. Und jetzt könnte man in fatalistischer Weise versucht sein zu denken, okay, dann war es das halt. Und Gott macht damit irgendwann ein Ende. Aber glücklicherweise ist dem nicht so, sondern Gott erfindet eben Vergebung. Er ist bereit, für die Erlösung seiner Menschheit zu sterben, die Dinge richtig zu stellen, mit uns zu leiden und unseren Tod zu sterben, sodass wir mit ihm leben können. Und deshalb sind wir damit auch Teil seines Auftrags geworden, diese Welt zu erlösen. Nicht in dem Sinne, dass wir an Gottes Stelle treten und was ermöglichen oder was tun, was uns überhaupt gar nicht möglich ist, was eine Sache ist, aber eben alles zu tun, was in unserer Macht steht, denen zu helfen, die Jesus noch nicht kennen und lieben und nachfolgen zu lernen. Diejenigen, die ihm gegenüber reserviert sind oder skeptisch, vielleicht weil sie komische Begegnungen hatten mit Menschen, die Christen sind und deshalb nichts von ihm wissen sollen. Aber auch dann gilt und auch für die gilt, der Jesus, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, der will für sie da sein. Und deshalb ändert sich unser Auftrag nicht. Und lasst uns daran denken, wenn wir gleich gemeinsam miteinander Abendmahl feiern. Amen.